Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in der letzten Predigt über die Diktatur, die sich in Deutschland ausbreitet, auch etwas gesagt über Impfungen, über die Maskenpflicht und andere Coronavirus-Restriktionen. Und es hat so doch hin und wieder eine Frage aufgeworfen, nämlich wie es eigentlich aussieht mit Massenimpfungen. Besteht da eine Verbindung, eine Bezugnahme zu dem sprichwörtlichen Mahlzeichen des Tieres, von dem die Bibel spricht? Und was ist davon zu sagen, was ist davon zu halten? Nun, ich habe schon einige Predigten über das Mahlzeichen des Tieres gegeben. Die letzte eigentlich so vor einem Monat, wo ich die Frage gestellt habe, ob das Mahlzeichen des Tieres wirklich noch nicht existiert, wie einige es fälschlich behaupten. Und ich habe natürlich auch einiges bereits schon gesagt von dem, was ich heute erneut sagen werde, aber ich werde es heute in dem Zusammenhang der Frage Ihnen mitteilen. Wie sieht das mit Impfungen aus? Welche Bezugnahme, welcher Zusammenhang besteht da? Oder besteht da ein Zusammenhang? Und ich möchte jetzt zunächst einmal Ihnen einiges vortragen aus unserer neuen kostenlosen Broschüre »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen«. Und wenn Sie diese Broschüre noch nicht haben sollten, dann empfehle ich Ihnen dringendst, sie sich bei uns zu bestellen. Sie ist kostenlos und sie wird Ihnen sehr helfen, denke ich mal, in diesen schwierigen Zeiten zurechtzukommen mit dem, was Sie als Christ oder als angehender Christ tun müssen und nicht tun dürfen. Aber in dieser Broschüre behandeln wir auch die Frage des Mahlzeichen des Tieres. Und wir schreiben hier, dass in Offenbarung 13 wir über zwei Tiere lesen. Das erste Tier, die Verse 1 bis 10, ist eine politische, wirtschaftliche und militärische Macht. Und sie beschreibt das alte Römische Reich und seine 10 europäischen Wiederauferstehungen. Und das zweite Tier wird in Offenbarung 13, Vers 11, angefangen mit Vers 11, vorgestellt und beschreibt eine religiöse Macht. Gleichwohl werden beide auch als Beschreibung der Personen verstanden, die insbesondere zur Zeit der letzten europäischen Wiederauferstehung den europäischen Machtblock anführen. Sie werden auch das Tier und der falsche Prophet genannt. Also noch einmal gesagt, das Tier bezieht sich auf das Römische Reich und seine Wiederauferstehungen und aber auch auf den endzeitlichen Führer dieser Macht. Und dann das zweite Tier bezieht sich auf eine religiöse Macht und es gibt dann auch den Führer dieser religiösen Macht und der wird unter anderem auch der falsche Prophet genannt und wie ich in der letzten Predigt deutlich gemacht habe, auch in anderer Weise betitelt, wie zum Beispiel der Fürst von Tyros, der Mann der Sünde und so weiter. Wir fahren fort, in unserer Broschüre zu sagen, das zweite Tier hatte zwei Hörner. Es sah aus wie ein Lamm. Natürlich wird Jesus Christus im gesamten Neuen Testament als das Lamm Gottes bezeichnet. Aber es sprach wie ein Drache und die Offenbarung und andere Bibelstellen sagen uns auch, dass Satan der Drache ist, der die ganze Welt verführt. Dieses zweite Tier ist von Satan beeinflusst, während es vorgibt, im Namen Christi religiöse Doktrinen zu verkünden und zu lehren. Und wir lesen dann in Offenbarung 13 und Vers 14, diese Stellen sollten Ihnen eigentlich bekannt sein, wenn Sie uns schon ein wenig zuhören, dass das zweite Tier, also diese religiöse Macht, dem ersten Tier, dieser militärisch-politischen, wirtschaftlichen Macht, ein Bild oder auch ein Abbild machen wird. Offenbarung 13, die Verse 16 bis 17 erklären, dass das Bild dieses zweiten religiösen Tieres die Menschen dazu bringen wird, sich ein Mahlzeichen, wie es die Lutherbibel 2009 es bringt, ein Mahlzeichen des ersten Tieres an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn zu machen, ohne dass sie weder kaufen noch verkaufen können. Also dieses Mahlzeichen steht in Verbindung mit Kaufen und Verkaufen, aber es ist ein Mahlzeichen, das an die rechte Hand und an die Stirn gebracht wird. Man könnte sagen, aufgepresst wird, wie das so bei diesen Mahlzeichen der Fall ist, wenn man Tiere damit identifiziert. Aber man nimmt natürlich dieses Mahlzeichen, wenn es um Menschen geht, auch ganz bewusst an. Und wir sagen dann Folgendes, und das ist jetzt wichtig in diesem Zusammenhang, um den es heute geht. Das Mahlzeichen des Tieres beinhaltet die Übertretung von Gottes Gebot, den wöchentlichen Sabbat sowie die jährlichen Festtage einzuhalten. Und wir haben einige Stellen hier zitiert. Ich möchte einige kurz mit Ihnen durchlesen. Zunächst einmal 2. Mose 31. 2. Mose 31 und die Verse 13 bis 17. Das ist eine interessante Stelle. Und Herr Armstrong, der ehemalige menschliche Leiter der Kirche Gottes, der im Jahre 86 starb, der hat einmal darüber geschrieben, dass er erkannte, wie diese Stelle zu verstehen ist, denn bei einem flüchtigen Durchlesen würde man einige Dinge übersehen. Und natürlich, wenn es auch um gewisse Übersetzungen geht, die verschleiern das. Aber hier die revidierte Lutherbibel 2017, die bringt es eigentlich sehr gut. In Vers 12, da heißt es, der Herr redete mit Mose und sprach, Vers 13, sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, Plural, meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet, jetzt heißt es den Sabbat, denn er soll euch heilig sein, wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, die Idee ist, was immer man arbeiten will, soll man während dieser 6 Tage tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat ein heiliger Ruhetag für den Herrn. Oder man kann auch übersetzen, ein Sabbat der Ruhe, heilig dem Herrn, wie es die Lutherbibel 2009 bringt. Wer eine Arbeit tut am Sabbattage, soll des Todes sterben. Und darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen, Vers 17, zwischen mir und den Israeliten. In den 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Schauen Sie, es wird hier sowohl von dem Sabbat gesprochen, diesem wöchentlichen Sabbat, diesem wöchentlichen Ruhetag, der Freitagabend mit Sonnenuntergang beginnt und bis Samstagabend Sonnenuntergang andauert. Aber es wird hier auch von den Sabbaten gesprochen, Plural. Darauf werden wir noch eingehen. Es bezieht sich hier auch auf heilige, göttliche Feiertage, die Gott verordnet hat. Nun lesen wir weiter in Jesaja, Kapitel 56 und in Vers 2. Jesaja 56 und Vers 2, da wird noch etwas mehr gesagt über den Sabbat. Da heißt es, wohl dem Menschen, der dies tut, dem Menschenkind, der daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Schauen Sie, wir hatten ja von dem Mahlzeichen des Tieres gesprochen. Und das war ja in Verbindung gesetzt worden zu der Hand, der rechten Hand und der Stirn. Also hier geht es darum, man soll an der heiligen Festzeit des Sabbats mit seiner Hand, seiner rechten Hand, nichts tun, was man normalerweise während der anderen Tage in der Woche tun würde. Mit anderen Worten, nicht arbeiten. Psalm 137. Psalm 137 und in Vers 5. Ich zitiere zunächst einmal wiederum aus der revidierten Lutherbibel 2017. Da wird es nicht ganz so deutlich, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Da heißt es, vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Aber die Lutherbibel 2009 schreibt, dann soll meine rechte Hand verdorren. Meine rechte Hand, schauen Sie, auch hier wiederum geht es um das Arbeiten, das Wirken. Und dann wird natürlich auch von der Stirn gesprochen in der Bibel, als etwas, was als der Sitz der Gedanken angesprochen werden kann, in Hesekiel Kapitel 9. Und es gibt viele Stellen, die etwas Ähnliches dazu sagen, aber kurz Hesekiel Kapitel 9, Vers 4. Der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen, es geht hier nicht um ein Mahlzeichen, das ist ein anderes Zeichen, das ist ein Zeichen, das Gott uns gibt. Zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen und die würden dann nicht vernichtet werden. Wir sehen also hier auch wiederum den Zusammenhang. Das Mahlzeichen ist etwas, was auch auf die Stirn genommen wird, um teilzuhaben an einem System, das uns gebietet, wie wir noch sehen werden, Gottes heilige Tage zu missachten. Hier geht es um das Zeichen, das Gott einem gibt, wenn wir ihm gehorchen. Wir fahren in unserer Broschüre fort zu sagen, Christus sagte uns, dass der Sabbat für den Menschen gemacht wurde. Das können Sie in Markus 2 und Vers 27 nachlesen. Auch das möchte ich kurz noch einmal mit Ihnen besprechen, denn einige sagen, ja, der Sabbat, der gilt ja nur für die damaligen Juden oder auch die heutigen Juden noch vielleicht und die Israeliten damals im Alten Testament, aber es gilt natürlich heute nicht mehr für uns Christen. Und wir sind als Christen geistliche Israeliten, auch wenn einige das nicht akzeptieren wollen. Die Bibel macht das sehr deutlich. Aber hier sagt Christus Folgendes. Es geht gar nicht um den Juden oder den Israeliten allein. Markus 2 und Vers 27. Er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und er sagt dann, so ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Mit anderen Worten, er hat die Autorität, uns zu sagen, wie wir den Sabbat zu halten sollen und halten müssen. Aber schauen Sie, die neue Lutherbibel, die schreibt das ein wenig, oder vielmehr die Lutherbibel 2009, die schreibt das ein wenig deutlicher. Das heißt es nämlich hier, und so ist es auch richtig übersetzt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht um des Menschen willen, natürlich auch, aber es geht um den Menschen, für den der Sabbat gemacht wurde. Also nicht für den Juden, nicht für den Israeliten, nicht für eine bestimmte Volksgruppe, für den Menschen. Und der Sabbat wurde gemacht, als Gott Adam und Eva schuf. Und dann hat er den Sabbat erschaffen, für den Menschen. Zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Juden, da gab es noch gar keine Israeliten. Also das ist auch wiederum eine dumme Argumentation, wenn man sagt, ja, das ist also lediglich der Sabbat für die Juden bestimmt. Und eine interessante weitere Aussage findet sich bei Paulus in Hebräer, Kapitel 4 und Vers 9. Hebräer Kapitel 4 und Vers 9, da heißt es hier wiederum in der Lutherbibel 2017, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es geht um das Volk Gottes. Entweder sie sind Teil des Volkes Gottes oder sie sind es nicht. Aber auch hier ist das eine schlechte Übersetzung, denn das Wort Ruhe ist das griechische Wort Sabbatismos und es bedeutet das Einhalten des Sabbats. Und so schreibt die Lamsa-Bibel auch, es ist die Pflicht des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Kurz und schmerzlos. Es ist die Pflicht des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Wir erfahren in einer interessanten Stelle, fahren wir jetzt fort, unsere Broschüre zu sagen, in Daniel Kapitel 7 und Vers 25. Und die möchte ich auch jetzt mit Ihnen noch kurz aufschlagen. In Daniel 7 und Vers 25. Dass das kleine Horn, das ist ein Verweis auf die römisch-katholische Kirche. Ich habe jetzt nicht die Zeit, Ihnen das nachzuweisen, aber wir haben viele Broschüren veröffentlicht, die das deutlich machen. Wir erfahren also, dass das kleine Horn versuchen würde, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Da heißt es nämlich in Daniel 7 und Vers 25, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und der Zusammenhang ist klar die Endzeit. Nun, das heißt, Gottes Gesetz bezüglich seiner Festzeiten oder seiner heiligen Tage. Die römisch-katholische Kirche änderte den Kalender in Europa im Jahr 1976, der von diesem Zeitpunkt an den Sonntag als den letzten Tag der Woche identifizierte, anstatt den siebenten Tag der Woche, den samstäglichen Sabbat. Und wenn Sie sich heute einen Kalender anschauen, die meisten haben das vielleicht gar nicht erst richtig gesehen, ich habe mit Menschen gesprochen, die hatten das gar nicht bemerkt, dass jetzt in den Kalendern, auch gerade in Deutschland, auf einmal der Sonntag als der letzte Tag der Woche identifiziert wird, wohingegen in älteren Kalendern natürlich noch der Sonntag als der erste Tag der Woche identifiziert wurde, was er ja nun auch ist. Wir fahren fort. Sie sagt den Christen, am Sonntag zu ruhen, und sie schrieb den Gläubigen in der Vergangenheit vor, am Samstag zu arbeiten. Etwas Ähnliches werden wir in sehr naher Zukunft erneut erleben. Das Bild wird das erste Tier, mit anderen Worten die letzte europäische Wiederbelebung des alten Römischen Reiches, dahingehend beeinflussen, den Menschen die Arbeit am Samstag zu befehlen, während gleichzeitig verboten werden wird, am Sonntag zu arbeiten. Wie bereits in der Vergangenheit geschehen, wird dieses Bild den Tod wahrer Christen verursachen. Es ist wichtig, dass wir dies begreifen. Es geht hier hauptsächlich um die Arbeit am Samstag und an den heiligen festlichen Tagen Gottes und das Nichtarbeiten am Sonntag. Aber auch dazu muss ich noch etwas nachher sagen. Aber wir fahren fort. Die Änderung von Gottes Gesetz hinsichtlich seiner heiligen Zeiten durch die katholische Kirche, das kleine Horn, wird von dieser sogar selbst zugegeben. Erzbischof James Cardinal Gibbons schrieb 1893 im Catholic Mirror. Ich möchte das jetzt kurz zitieren. Die katholische Kirche änderte und verlegte Kraft ihrer göttlichen Mission. Und über 1000 Jahre vor der Existenz der Protestanten. Den Tag vom Samstag auf den Sonntag. Die protestantische Welt fand bei ihrer Geburt den christlichen Sabbat, nämlich Sonntag, der wird jetzt der christliche Sabbat genannt von einigen, auch hier in Amerika, die fand den als zu tief verwurzelt vor, als dass sie seinem Bestehen hätte widersprechen können. Sie wurde von daher mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich mit der Regelung einverstanden zu erklären, was wiederum das Recht der katholischen Kirche deutlich machte und bestätigte, den Tag verändern zu können. Und zwar seit nun bereits 300 Jahren, schreibt er im Jahre 1893. Der christliche Sabbat, also der Sonntag, ist von daher der legitime Spross der katholischen Kirche bis auf den heutigen Tag. Und er zeigt dann auch an, dass die Bibel nirgendwo die Einhaltung des Sonntags gebietet. Es ist eine Erfindung der katholischen Kirche, aber genau genommen noch nicht einmal. Es ist eine Erfindung von Heiden, die am Sonntag Götter verehrten. Und wie wir jetzt sehen werden, hat die katholische Kirche diese Tradition, dieses Bestreben übernommen und dann als christlich deklariert. Wir sagen dann, dass neben der Ablehnung des wöchentlichen Sabbats beinhaltet das Mahlzeichen des Tieres unter anderem die Ablehnung von Gottes heiligen Jahresfesten. Das ist auch wichtig zu begreifen. Diese heiligen Jahresfeste, die werden in der Bibel nämlich auch Sabbate genannt. Deswegen auch in 2. Mose, was wir eben lasen, geht es um die Sabbate, die ein Zeichen sind, nicht nur den wöchentlichen Sabbat. Schauen wir uns einmal 3. Mose 23 an. In 3. Mose 23, da wird auch in der revidierten Lutherbibel 2017 in Vers 32 ein jährlicher Festtag, der Versöhnungstag, ganz klar mit Sabbat deklariert. Vers 32. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wiederum zum Abend. Aber in den anderen Stellen, auf die ich hier eingehen möchte, da wird das nicht so deutlich gemacht, aber es ist gleichwohl im hebräischen Urtext der Fall. In 3. Mose 23, Vers 24 geht es um das Posaunenfest. Und da heißt es, sage zu den Israeliten, am ersten Tage des 7. Monates sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis einer heiligen Versammlung. Es heißt hier Ruhetag. Die Elberfelder Bibel schreibt Sabbatfeier. Die Authorized Version schreibt Sabbat. Das heißt, am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr einen Sabbat halten mit Posaunenblasen. Aber es geht eben nicht gerade um den wöchentlichen Sabbat, es geht hier um den jährlichen Sabbat. Hier in diesem Falle den Posaunentag, das Posaunenfest. Und dann auch in Vers 39, da geht es um das Laubhüttenfest. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am ersten Tage ist Ruhetag. Und am 8. Tage ist Ruhetag, schreibt hier die Lutherbibel 2017. Die Elberfelder Bibel schreibt, am 1. Tage ist Sabbatfeier und am 8. Tage ist Sabbatfeier. Und die Authorized Version wiederum, am 1. Tage ist ein Sabbat und am 8. Tage ist ein Sabbat. Also hier ist ganz deutlich, es geht hier um jährliche Festtage, die eben auch in der Bibel mit Sabbat bezeichnet werden. So sagen wir dann in unserer Broschüre, einfach gesagt ist das Mahlzeichen des Tieres mit einer religiösen Philosophie gleichzusetzen, die der wahren Anbetung Gottes entgegengesetzt ist. Sehr wichtig für den Zusammenhang unserer heutigen Predigt. Dazu gehört die obligatorische und gesetzlich angeordnete Feier heidnischer religiöser Feiertage wie dem Sonntag, Weihnachten und Ostern sowie die Ablehnung von Gottes wöchentlichen und jährlichen heiligen Tagen, einschließlich dem samstäglichen Sabbat, und beispielsweise dem Laubhüttenfest. Ebenfalls dazu gehören von Menschen erdachte und gottlose Konzepte, wie die Unterstützung und das Annehmen einer Religion, die einen falschen Jesus oder ein falsches Evangelium predigt. Schauen Sie, alles dies hat den Zusammenhang in der Anbetung Gottes, der richtigen Anbetung Gottes, den richtigen Tätigkeiten, die mit der Anbetung Gottes im Einklang stehen und natürlich der Ablehnung solcher Tätigkeiten und überhaupt der wahren Gottheit. In Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1, lesen wir die Verse 6 bis 9. Denn das gab es damals schon zur Zeit des Paulus. Das gibt es heute. Das wird sich auch noch weiterhin entwickeln, bis die Wiederkunft Jesu Christi erfolgt ist. Galater 1, die Verse 6 bis 9. Da sagt Paulus, mich wundert, dass ihr Christen in Galatia, ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, zu einer anderen guten Nachricht, zu einer anderen frohen Botschaft Gottes. Aber ihr lasst euch davon abwenden zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Aber es gibt einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und er sagt uns, selbst wenn das ein Engel tun würde, es ist natürlich ein Engel von Himmel, würde das nicht tun, aber selbst der wäre verflucht, wenn er das täte. Und da gibt es noch eine weitere Stelle in 2. Korinther Kapitel 11. Ein Engel würde es nur dann tun, wenn er ein gefallener Engel ist oder zu einem gefallenen Engel würde. 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 3 bis 4. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, man kann auch übersetzen, ihrer Arglist, ihrer Schlauheit, ihrer Gerissenheit, ihrer Durchtriebenheit, alles Möglichkeiten, so auch eure Gedanken, er wendet sich wiederum an die Christen in Korinth hier, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Die klare Warnung, das nicht zu tun. Aber dies hängt natürlich mit dem Mahlzeichen des Tieres zusammen. Das Mahlzeichen, sagen wir, stammt von dem ersten Tier, wenngleich es auch aufgrund der, in Anführungszeichen, Inspiration des zweiten Tieres hergestellt wird. Sodann bringt das zweite Tier den Menschen dazu, dieses Mahlzeichen anzunehmen. Einen Hinweis über dessen Charakter können wir von den historischen Ereignissen im Römischen Reich und seiner Wiedererweckungen gewinnen. Und dann zitieren wir den Historiker Will Durant in seinem berühmten Werk The Age of Faith. Das ist der vierte Band seines berühmten Werkes The Story of Civilization. Und da schreibt er über den Codex Justinianus wie folgt. Dieser Codex hat ebenso wie der Codex Theodosianus das orthodoxe Christentum zum Gesetz erhoben. Es begann mit der Deklaration der Dreieinigkeit, eine falsche Lehre im Hinblick auf die Anbetung einer falschen Gottheit. Er erkannte die kirchliche Führerschaft der römischen Kirche an und befahl allen christlichen Gemeinschaften, sich ihrer Autorität zu unterwerfen. Rückfällige Ketzer sollten hingerichtet werden. Und andere Dissidenten erlitten die Beschlagnahme ihrer Habseligkeiten. Und ihnen wurde das Recht aberkannt, zu kaufen oder zu verkaufen, zu erben oder zu vererben. Sie wurden von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen, durften sich nicht versammeln und durften orthodoxe Christen nicht wegen bestehender Schulden verklagen. Mit anderen Worten füge ich jetzt hinzu. Denjenigen, die keine orthodoxen Katholiken waren, war es verboten, zu kaufen und zu verkaufen, also Geschäfte zu betreiben. Folglich schließt das Mahlzeichen des Tieres die generelle Teilnahme am Anbetungssystem des wiederbelebten Römischen Reiches mit ein. Jene, die sich weigerten und weigern werden, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, können mit Verfolgung durch die Regierung rechnen. Des Weiteren fahren wir fort in unserer Broschüre. Verfügte die katholische Kirche per Dekret im Jahre 364 nach Christus, dass Christen am Sabbat arbeiten und am Sonntag ruhen müssen. Kanon 29 des Konzils von Laodicea sagt Folgendes. Christen dürfen nicht judaisieren, indem sie am Samstag ruhen, sondern sie müssen an diesem Tag arbeiten und stattdessen den Tag des Herrn, nämlich Sonntag, wie sie meinen, ehren und wenn es ihnen möglich ist, an diesem Tag als Christen zu ruhen. Diejenigen aber, die sich als Judaisierer erweisen, die sollen Christus ein Greuel sein, mit anderen Worten von ihm verstoßen sein, von ihm abgeschieden sein. Anathema im Griechischen, auch Lateinischen. Nun, die Frau, die das Tier reitet, existiert schon seit langer Zeit. Und sie hat das, was Gott selbst geheiligt hat, unverfroren geändert. Hierbei wurden Gottes jährliche heilige Tage verworfen und heidnische Feiertage wie Ostern oder Weihnachten übernommen. Gott warnte Israel ausdrücklich davor, heidnische Elemente in seine Anbetung mit aufzunehmen. Er sagt in 5. Mose 12, die Verse, wir sagen hier 30 bis 32, ich möchte aber mit Vers 29 beginnen. Schauen wir uns dies an. 5. Mose 12, angefangen Vers 29. Wenn der Herr dein Gott vor dir her die Völker ausrottet, also Gott würde es tun, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient? Ebenso will ich es auch tun. Wo es hier heißt, wie haben sie ihren Göttern gedient, da schreibt die Menge Bibel richtiger, wie haben sie ihre Götter verehrt? So will ich es auch tun. Vers 31, so sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen, so sollst du ihn eben nicht verehren. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist. Sie haben sogar getan, was er hasst. Sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Und dann fährt er fort zu sagen in Kapitel 13 und Vers 1, alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr tun und halten. Ihr sollt da nichts dazu tun und ihr sollt da nichts davon wegtun. Nun, diese Warnung gilt auch für uns heute. Die frühe römische Kirche nahm im direkten Verbot zu Gottes Anweisung die heidnischen Elemente in das Anbetungssystem auf, um den neuen Glauben für die Heiden attraktiv zu machen, die bereits in diesen heidnischen Bräuchen verwurzelt waren. Den heidnischen Bräuchen wurde ein christlicher Mantel umgehängt, um den Anschein zu erwecken, göttlich zu sein. Das traditionelle Christentum verletzt eindeutig Gottes Gebot, die Anbetung der Heiden nicht zu erlernen und der heiligen Anbetung keine heidnischen Elemente hinzuzufügen, sowie keine göttlichen Elemente zu verwerfen, die eingehalten werden müssen, wie der wöchentliche Sabbat und die heiligen Festtage. Man nennt das Synkretismus. Man vermischt, was göttlich ist, mit dem, was heidnisch ist. Das soll man eben gerade nicht tun. Das traditionelle Christentum hat in der Tat bereits schon seit langem das Mahlzeichen des Tieres angenommen, indem es menschliche religiöse Traditionen akzeptiert, die Gottes Gesetze übertreten. Und in dem Zusammenhang möchte ich auf eine Aussage des Kommentars von Jameson, Fawcett und Brown verweisen, der Folgendes sagt. Das Mahlzeichen scheint, wie auch das Siegel der Heiligen auf ihrer Stirn, von dem wir ja bereits gelesen haben, kein sichtbares Mal zu sein, sondern vielmehr ein Symbol für Gefolgschaftstreue. Man ist eben Teil dieses Anbetungssystems. Wir kommen jetzt näher und näher zur Beantwortung der anfänglich eingangs gestellten Frage bezüglich, wie ist das Mahlzeichen des Tieres denn heute im Hinblick auf das, was wir bereits gesehen haben, zu begreifen. Und so fragen wir auch in unserer Broschüre, was das Mahlzeichen des Tieres für uns heute bedeutet. Wahre Christen verstehen, dass der Sabbat und die heiligen Tage gehalten werden müssen und dass sie nicht stattdessen das Mahlzeichen des Tieres annehmen dürfen, indem sie den Sonntag und die heidnischen Feiertage heiligen und sich weigern, Gott an den von ihm angeordneten wöchentlichen und jährlichen Sabbaten anzubeten. Das haben wir ja mittlerweile schon sehr deutlich gemacht. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Wenn die Regierung den christlichen Kirchen verbietet, sich zu versammeln und den Sabbat zu halten, nun, möglicherweise kleiden sie dieses Verbot nicht einmal in einen religiösen Deckmantel, sondern geben vielleicht andere Gründe an, wie zum Beispiel der Ausbruch einer Pandemie, die die Menschen dazu zwingen würde, zu Hause zu bleiben. Der wöchentliche Sabbat und die heiligen Tage sind biblisch angeordnete heilige Versammlungen oder heilige Einberufungen. Das hatten wir ja bereits schon gelesen in 3. Mose 23. Wir sollten uns fragen, ob es Gott wohlgefällig wäre, wenn wir uns weigern würden, seine Gebote zu befolgen, weil die Regierung es sagt. Vergleichen Sie Hebräer Kapitel 10 und Vers 25. Hebräer Kapitel 10 und lesen wir Vers 25. Ich möchte das auch jetzt wiederum hier erstmal aus der revidierten Lutherbibel lesen. Ihr sollt nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Nun, wir zitieren in unserer Broschüre die Hoffnung für alle. Da heißt es, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben, Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Die Ryrie Studienbibel, Ryrie Study Bible, die fügt Folgendes hinzu. Es geht um die Versammlung von Christen zur Verehrung und zur Belehrung. Es geht um religiöse Versammlungen. Und wann finden die statt, laut Bibel? Sollen sie stattfinden? Am wöchentlichen Sabbat und den heiligen Festtagen. Wir sagen dann auch, dass zum Beispiel Gottes wahren Predigern befohlen wird, die Herde zu weiden. Sacharja 11, die Verse 16 bis 17, warnt uns vor einem nichtsnutzigen Hirten, der die Mitglieder der Kirche weder heilen noch weiden wird. Sacharja 11, Vers 16, schauen wir uns dies an. Sacharja 11, die Verse 16 bis 17. Denn siehe, ich werde einen Hirten im Lande erwecken, der nach den Verschmachtenden nicht sehen, das Verlaufene nicht suchen, der das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen wird. Aber das Fleisch der Fetten wird er fressen und ihre Klauen zerreißen. Ezekiel 34 und Vers 4 wendet dies auch auf andere Hirten an, die die Kranken nicht heilen. Ezekiel 34 und Vers 4. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück. Und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Wir sagen dann, Gottes wahre Prediger haben die Verpflichtung, Kranke mit Öl einzusalben. Und das lesen wir in Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5, und ich lese die Verse 14 bis 16 hier. Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, dann wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Aber die Menge Bibel schreibt, betet füreinander, dass ihr Heilung erlangt. Es geht klar und deutlich um Heilung, Heilung von unseren Krankheiten. Und das, wie wir gesehen haben, schließt das Auflegen der Hände mit ein. Wir finden das zum Beispiel in Lukas Kapitel 4 bestätigt. Lukas Kapitel 4 und in Vers 40. Und als die Sonne untergegangen war, da brachten sie alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm, zu Christus, und er legte einem jeden die Hände auf. Und machte sie gesund. Markus 16, Vers 18. Markus 16, Vers 18. Schlangen werden sie mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches getrunken haben, dann wird es ihnen nicht schaden. Natürlich nicht, dass man das jetzt provoziert, bewusst tut, aber wenn es in Anführungszeichen zufällig geschieht. Kranken werden sie die Hände auflegen, und so wird's gut. Oder auch besser mit ihnen werden. Und diese Handauflegung findet sich auch in Apostelgeschichte 28 bestätigt durch die Jünger. Apostelgeschichte 28 und Vers 8. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Aber die Mengebibel ergänzt hier, er legte ihm die Hände auf und machte ihn dadurch gesund. Die Beteiligung der Predigerschaft im Hinblick auf die Heilung hat seine Bedeutung, wie wir hier deutlich sehen. Wir fahren unsere Broschüre fort, zu sagen. Aber in Zeiten der Existenz eines realen oder vermeintlichen Virus, das angeblich durch Berührung oder Nähe übertragen wird, soziale Distanzierung soll das verhindern, könnte eine Regierung solch eine Praxis der Einsalbung zu verhindern suchen. Wir sagen Folgendes. Ein Konflikt kann entstehen, wenn eine Regierung womöglich aus Angst vor einem Virus, der angeblich durch Berührung oder Nähe übertragen wird, die Durchführung von Taufen oder Ordinationen verbieten könnte, Prozeduren, die das Handauflegen durch einen ordinierten Prediger erfordern. Das habe ich jetzt schon oft betont, aber ich möchte noch einmal auf einiges hier eingehen. In Apostelgeschichte 8 und Vers 12. Nirgendwo in der Bibel wird uns gesagt, dass wir den Heiligen Geist erhalten können ohne die Taufe und dass die Handauflegung durch die wahren Prediger Gottes. Apostelgeschichte 8, die Verse 12 bis 17. Als sie aber den Predigten des Philippos von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, da ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Und da wurde auch Simon der Zauberer, Simon Magus, gläubig und ließ sich auch taufen und hielt sich zu Philippus, und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, da geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Sie kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Und da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Sie erst dann geschah die Gabe des Heiligen Geistes. Also die Handauflegung ist offensichtlich notwendig. In Apostelgeschichte 19, die Verse 5 bis 6. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten sogar in Zungen, weissagten, mit anderen Worten, die sprachen jetzt in anderen Sprachen, und sie gaben inspirierte Aussagen von sich. Und dann auch noch in Kapitel 6, Apostelgeschichte 6, da geht es jetzt um eine Ordination von Diakonen, angefangen in Vers 2. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Gemeinde oder der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und dann werden andere erwähnt, Vers 6, und diese stellten sie vor die Apostel, und die beteten und legten ihnen die Hände auf. Damit wurde die Ordinierung durchgeführt. In 1. Timotheus 4 wird es erneut erwähnt. 1. Timotheus 4, auch eine Ordinierung zu einem geistlichen Amt, ob es jetzt Diakon ist oder Prediger oder eine Erhöhung im Rang des Predigers, muss durch unter anderem Handauflegung der Predigerschaft erfolgen. 1. Timotheus 4 und Vers 14. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung des Rates der Ältesten. Kapitel 5, Vers 22. Die Hände lege niemandem zu bald auf, es geht um die Ordinierung, habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Man muss also jemanden prüfen, bevor man einen ordiniert. Und dann auch noch in 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Nun, darüber hinaus könnte eine Regierung Predigern untersagen, kleine Kinder zu segnen. Das wird ja auch in Markus Kapitel 10 und Vers 16 hier beschrieben. Markus 10 und Vers 16. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und das können Sie auch in Matthäus 19, die Verse 13 bis 15 nachlesen. Gläubige Eltern brachten die Kinder zu Jesus, dass er sie segnen möge. Eine Regierung könnte auch verbieten, wie wir sagen, Ehen zu schließen. Alle diese Prozeduren erfordern das Handauflegen, um die betreffende Person für einen heiligen und gerechten Zweck auszusondern. Und bereits zu alttestamentlichen Zeiten verstand man darunter das symbolische Übertragen göttlicher Segnungen. Darum geht es jetzt hier. Das Übertragen göttlicher Segnungen, seiner Autorität, seiner geistlichen Macht. Und wir haben einige Stellen da zitiert. Die können Sie sich nachher durchlesen. 1. Mose, Kapitel 48, die Verse 13 bis 20, 4. Mose 27, Vers 18, 5. Mose 34, Vers 9. Worum geht es mir hier? Es geht mir hier darum, dass ein Konflikt besteht zwischen dem, was Gott sagt, was wir als seine Diener, gerade auch hier Prediger in Bezug gesetzt, tun müssen und was wir laut Regierung nicht tun dürfen. Ich meine, all diese Dinge könnte man in diesem Pandemie-Zirkus ja gar nicht tun. Man durfte ja sich gar nicht an diese Menschen nähern. Man durfte denen natürlich die Hände nicht auflegen. Wir sagen dann aber auch noch Folgendes. Eine Regierung könnte Gottes Kirche ebenfalls verbieten, das Evangelium vom Reich zu predigen. Vorstellbar wäre auch, dass eine Regierung das Predigen nicht vollständig verbieten würde, es aber ernstlich auf solche Aussagen beschränken wollte, die als politisch korrekt gelten. Sie könnte verbieten, Gottes Wahrheit über Sünde, wie zum Beispiel Homosexualität und Abtreibung, zu predigen. Sie könnte die Befolgung einer Wahlpflicht oder einer Geschworenen- oder Schöffenpflicht sowie das Kämpfen im Kriege gebieten. Aber Gott will, dass seine Kirche den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Überdies auch in Apostelgeschichte 20, Vers 27 lesen. Ganz gleich, wie anstößig dies für andere Menschen oder die Regierung wäre. Weitere Frage. Wie sähe es aus, wenn die Regierung ein Dekret erlassen würde, das die Anbetung des wahren Gottes verbieten oder die Anbetung eines anderen durch sie vorgeschriebenen Gottes fordern würde? Was wäre, wenn unseren Kindern in der Schule die Anbetung von heidnischen Göttern oder der Jungfrau Maria befohlen würde? Nun, ich möchte hinzufügen, in der Vergangenheit musste man die Dreieinigkeit verehren, musste zu dem dreieinigen Gott beten. Wer es nicht tat, wurde als von Christus ausgestoßen erklärt. Anathema. Katholiken müssen heute zur Jungfrau Maria beten. Wenn sie es nicht tun, sind sie keine guten Katholiken. Alles dies sind falsche Anbetungsformen. Aber sie könnten von Regierungen mehr oder weniger als Dekret erlassen werden, wie es in der Vergangenheit ja bereits öfters geschehen ist. Und dann sagen wir auch, dass in der Zukunft die wahre Kirche Gottes an einen Ort der Sicherheit gebracht wird. Und wie genau das jetzt erfolgen wird, sagt uns die Bibel nicht, aber eine gewisse Tätigkeit ist natürlich schon vorhanden von denjenigen, die beschützt werden sollen vor der kommenden Trübsal. Es wird ein Ort der Sicherheit hier auf Erden sein, aber wenn jemand jetzt sagt, okay, ich muss jetzt der Regierung gehorchen, die sagt, ich darf mein Haus nicht verlassen, ich habe Ausgangssperre, naja, der würde nicht an den Ort der Sicherheit gelangen in vielen Fällen. Was alles dies bereits jetzt deutlich gemacht haben sollte, deswegen habe ich auch sehr viel Zeit benutzt, um dies noch einmal Ihnen nahezulegen. Es bedeutet, dass die Annahme des Mahlzeichen des Tieres uns verhindert, Gott auf die richtige Weise anzubeten, inklusive der Versammlung am Sabbat, an den heiligen Tagen, wo man in Gemeinschaft, wenn es eben möglich ist, natürlich einige sind zerstreut, das ist mir klar, aber wenn man in Gemeinschaft es tun kann, sollte man es tun, so weit wie möglich, dass man diese Tage hält, dass man zum Beispiel auch gemeinsam dann in der Versammlung betet, dass man auch gemeinsam singt, und zwar laut singt, nicht leise singt oder gar nicht singt, in Gedanken nur singt, und dass man natürlich auch nicht eine Maske trägt während der Versammlung. Das sind Dinge, die man sich überlegen sollte. Und man sollte andere befohlene göttliche Aktivitäten tun, natürlich, wie zum Beispiel Taufe, die Segnung von Kleinkindern, die Einsalbung von Kranken. Man führt Ehen durch und so weiter und so fort. Dies alles dient der Verehrung Gottes. Und es natürlich dient es auch der Verehrung Gottes, wenn man Gottes Kirche auf richtige Weise dient. Mit anderen Worten, alles das, was uns nicht daran hindert, Gott auf richtige Weise zu verehren, oder was uns möglicherweise sogar noch helfen könnte, in gewisser Weise es zu tun, das kann natürlich nicht in möglicher Weise als das Zeichen des Tieres angesehen werden. Das steht ja mit dem im totalen Gegensatz. Das bedeutet also nun jetzt ganz konkret, dass ein Christ, der zum Beispiel am Sonntag nicht arbeitet oder der am Sonntag keinen Handel betreibt, weil es halt verboten ist, es zu tun, dadurch hat er nicht ganz klar und deutlich das Mahlzeichen des Tieres angenommen, denn die Bibel gebietet uns ja nicht, zum Beispiel am Sonntag zu arbeiten. Sie gebietet uns ja nicht, am Sonntag Handel zu treiben. Die Bibel sagt, was ihr tun wollt, was ihr tun möchtet, das sollt ihr während der Woche tun. Aber das heißt nicht, man muss es jetzt auch am Sonntag tun. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man ja zum Beispiel niemals in Urlaub gehen. Auf der anderen Seite, wenn wir als Christen uns weigern, Gottes Sabbat zu halten, heilig zu halten und auf die Weise zu begehen, wie es uns die Bibel vorschreibt, dann würden wir in der Tat das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir können ruhig am Sabbat jetzt arbeiten, wir können unseren Handel betreiben am Sabbat, ich brauche jetzt nicht zur Versammlung zu gehen, dann begeht man in der Tat den Fehler, dass man meint, man könne das ohne weiteres tun, aber man hat dadurch das Mahlzeichen des Tieres angenommen. Nun, um es klarzustellen, wir heute haben die Möglichkeit, unsere Versammlungen über Internet live zu übertragen. Wir haben auch die Möglichkeit, im Fall einer Krankheit Einsalbungstüchlein zu verschicken, die wir vorher hergestellt haben, über denen wir gebetet haben, die wir mit Handauflegung und Öl versehen haben. Aber das sind natürlich nur vorübergehende Maßnahmen. Das Einsalbungstüchlein sollte niemals Ersatz sein dafür, dass man jemanden einsalbt, der krank ist, wenn man die Möglichkeit hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Versammlungen. Die Tatsache, dass wir dies über Internet übertragen, gilt für solche, die sich sonst nicht versammeln können. Nun, das Gleiche gilt für die heiligen Festtage Gottes. Als Christ muss man die halten, weil man sie nicht hält, weil man meint, man könne ohne weiteres an diesen Tagen arbeiten oder man könne ohne weiteres an diesen Tagen Handel treiben. Man brauche an diesen Tagen sich nicht zu versammeln. Der begeht den Fehler, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn jemand am Weihnachtstag nicht arbeitet, aber nicht, weil man ihn jetzt verehrt, sondern man arbeitet halt nicht, dann ist das nicht unbedingt das Annehmen des Mahlzeichen des Tieres. Mit anderen Worten, das bezieht sich jetzt auch, dieses Prinzip, das ist wichtig zu begreifen, auf das Tragen von Masken und im Hinblick auf Impfungen. Solange wir diese Aktivitäten uns nicht daran hindern, Gottes Gebote zu befolgen, indem wir Gott dann nicht anbeten könnten. Mit anderen Worten, wir hindern uns jetzt nicht daran, Gott anzubeten, und zwar in der Art und Weise, wie es ihm wohlgefällig ist. Damit hat man ja nicht das Mahlzeichen des Tieres angenommen. Und das ist natürlich noch ganz besonders deutlich, wenn uns diese Maßnahmen daran bestätigen würden, ihnen uns helfen würden, Gott auf richtige Weise anzubeten. Mit anderen Worten, ob man jetzt eine Maske trägt oder nicht, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht, das ist für sich genommen noch nicht die Annahme des Mahlzeichens. Aktivitäten, die uns nicht daran hindern, Gott auf richtige Weise anzubeten, können nicht Teil des Mahlzeichens des Tieres sein. Ich persönlich bin allerdings der Auffassung, dass wenn man jetzt eine Maske trägt während einer Kirchenversammlung, dass das sehr wohl eine Problematik darstellen könnte, denn das ist nicht meines Erachtens die Art und Weise, wie wir Gott anbeten sollen. Aber das sind persönliche Entscheidungen, wie ich auch in der letzten Predigt bereits gesagt habe. Das sind persönliche Entscheidungen, die jeder Einzelne persönlich aufgrund seiner eigenen individuellen Umstände treffen muss. Wenn zum Beispiel ein Prediger zu einem anderen Land geschickt werden soll, um dort das Evangelium zu predigen, um dort Kranke einzusalben, um dort vielleicht sogar Taufen vorzunehmen. Aber er könnte es nur dann tun, wenn er zuvor geimpft worden ist. Dann ist es ja nicht so, dass diese Impfung ihn daran hindert, Gottes Auftrag zu erfüllen, ganz im Gegenteil. Und wenn das bedeutet, dass er dann während des Fluges eine Maske tragen muss, um an diesen Zielort zu gelangen, dann bedeutet das auch nicht, dass er dadurch jetzt das Mahlzeichen des Tieres angenommen hätte. Das heißt jetzt nicht, dass er unbedingt jetzt in dieses andere Land reisen muss. Da kann es persönliche Gründe geben oder auch andere Gründe, die das verhindern würden. Aber es geht mir heute um die Frage, ist das das Annahmen, das Annehmen, die Annahme des Mahlzeichen des Tieres? Und das gilt jetzt nicht nur für Prediger, das gilt für alle Christen. Wenn es darum geht, dass man seinen Job behält, seine Arbeit behält, oder wenn es darum geht, dass man überhaupt einkaufen kann, wenn man, sagen wir einmal, jetzt eine Maske trägt oder sogar wenn man geimpft ist, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass das jetzt das Mahlzeichen des Tieres ist. Man lässt sich impfen, damit man kaufen und verkaufen kann. Es geht um den Zusammenhang mit der Anbetung Gottes. Das ist das Mahlzeichen des Tieres. die richtige und die falsche Anwendung und Anbetung Gottes. Nun, ich beziehe mich jetzt hier nicht, um das deutlich zu machen, auf die Frage, ist es jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll, ist es jetzt zu befürworten oder nicht zu befürworten, dass man grundsätzlich gesehen eine Maske trägt oder dass man grundsätzlich gesehen sich impfen lässt. Wir haben vieles darüber veröffentlicht in unseren Weltnachrichten auch. Man sollte sich selbst individuell diese Fragen klar machen. Sind Impfungen sicher? Oder sind sie gefahrlos oder haben sie Gefahren? Haben sie vielleicht Nebenwirkungen, kurzfristige oder auch langfristige Nebenwirkungen, die vielleicht durch die Veränderung der Gene hergestellt werden könnten? Wie sieht es aus mit unserer eigenen Gesundheit? Wie sieht es aus mit unserem Alter? Wie sieht es aus mit der Frage, ob diese Impfungen moralisch und ethisch vertretbar sind? Denn ursprünglich wurden ja diese Vakzine von den Zellen abgetriebener Föten hergestellt. Aber da möchte ich gleich dazu sagen, von all dem, was wir wissen, ist es so, dass heutige Vakzine nicht mehr in keinster Weise von abgetriebenen Zellen oder Zellen abgetriebener Föten hergestellt werden. Aber es ist natürlich auch so. Aber das hat jetzt nicht mit dem Malzeichen des Tieres zu tun. Da müssen wir eine Unterscheidung treffen. Aber es ist natürlich so, dass diese ganzen Maßnahmen dazu dienen. Und dazu dienen sollen, wie ich in der letzten Predigt auch deutlich gemacht habe. Eine Mentalität zu erzeugen in der Gesinnung der Menschen. Totalitäre Maßnahmen zu akzeptieren. Und wenn es dann dazu kommt, dass wirklich das Malzeichen des Tieres den Menschen in Anführungszeichen angeboten wird, dann haben die sich so an autoritäre Maßnahmen gewöhnt, dass sie dann gar nicht mehr irgendwie in einer Form dagegen vorgehen, die sie aber an und für sich an den Tag legen sollten. Und wie wir gesehen haben, nur diejenigen, die von Gott berufen sind, die im Lebensbuch des Lammes stehen, die werden sich weigern. Andere werden sich vielfach nicht weigern. Es gibt hier einen Artikel der Lifeside News, der auch in unseren neuen Weltnachrichten veröffentlicht werden wird. Und da wird Folgendes am 29. April gesagt. Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident und Wissenschaftsdirektor Dr. Michael Yeadon hat eine düstere Warnung an die Welt in Bezug auf Impfprogramme und damit zusammenhängende politische Maßnahmen herausgegeben und argumentiert, dass es wahrscheinlich darauf abzielt, eine vollkommene totalitäre Kontrolle über die gesamte Bevölkerung für immer zu erreichen. Nun, ob das jetzt bewusst geschieht, unbewusst geschieht, ob es letztendlich Satan ist, der dahinter steht, der seine Werkzeuge benutzt, um dies zu erreichen, ist eigentlich nebensächlich. Zu einer solchen totalitären Machtübernahme wird es kommen, wie ich ja auch in der letzten Predigt gesagt und gezeigt habe. Und er fährt dann fort, Folgendes auszuführen. Impfungen schützen die, die sie brauchen. Impfpässe schützen niemanden. Aber der Impfpass ist natürlich nützlich für unsere Machthaber. Wer diese Datenbank und jeden Algorithmus kontrolliert, der bestimmt, was sie erlaubt und was nicht, hat eine absolut totalitäre Kontrolle über jeden Aspekt ihres Lebens. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der ein gültiger Impfpass erforderlich ist, um einen Sportplatz oder ein Museum zu betreten. Ungültiger Impfpass? Kein Zutritt. Nun stellen Sie sich vor, die Regeln werden verschärfen, das werden Sie. Jetzt können Sie große Einkaufszentren oder Hotels nicht mehr ohne einen gültigen Pass betreten. Das ist absolut richtig gesehen. Aber es dient alles dazu, uns dazu zu bringen, und Satan ist derjenige, der dahinter steckt, dass wir das totale, totalitäre und autokratische Machtgehabe der Regierenden akzeptieren. Und dann hat er leichtes Spiel, wenn dann das Malzeichen des Tieres ihnen vorgelegt wird. Eine Entscheidung, ob man sich impfen lassen will oder nicht, ist eine individuelle Entscheidung. Aber sie muss natürlich auch auf unserer eigenen Überzeugung beruhen, auf unserem eigenen Gewissen beruhen. Denn was sagt uns Paulus? In Römer Kapitel 14 und in Vers 23. Wer aber zweifelt und dennoch isst oder irgendetwas tut, irgendeine Aktivität durchführt, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wenn Sie eine Überzeugung haben, dann müssen Sie diese Überzeugung folgen. Wenn Sie gegen diese Überzeugung handeln, dann ist das Sünde. In Römer 14 und Vers 5 wird Folgendes gesagt. Es geht hier um Fasttage oder Fastentage und das heißt, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Es geht also nicht darum, dass man jetzt an einem bestimmten Fasttag den für sich selbst bestimmen muss. Es kann ein Tag sein, es kann ein anderer Tag sein, nur der Versöhnungstag ist ein befohlener Fasttag von Gott. Aber er fährt fort zu sagen, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Oder die Lutherbibel 2009 sagt, davon überzeugt. Die Elberfelder-Bibel sagt, völlig überzeugt. Es ist also wichtig, dass man seine eigene, totale, klare, völlige Überzeugung hat mit dem, was man tut. Aber unsere Überzeugung, die muss natürlich auf einer soliden Grundlage stehen. Es muss eine ausgewogene Balance sein, die man anwendet in seinem Leben. Es kann sich nicht um Spekulationen gehen, um Erzählungen, die nicht nachweisbar sind, oder um politische Propaganda, oder um Spekulationen, wie ich sagte, Verschwörungstheorien. Wenn jemand sagt, wie es unser Präsident der Vereinigten Staaten jetzt gesagt hat, es ist eine patriotische Pflicht, eine Maske zu tragen, ist das ein genau solcher Unsinn, wie wenn jemand sagt, wenn man eine Maske trägt, dann hat man damit das Markenzeichen des Tieres angenommen. Aber in Jesaja Kapitel 8, da wird uns eine Warnung gegeben. Gerade auch was Verschwörungstheorien angeht. Und einige Verschwörungstheorien, wie ich auch in der letzten Predigt gesagt habe, die sagen ja, diese Impfungen werden durchgeführt, damit man die Bevölkerung reduziert. Jesaja 8 und Vers 11, da sagt uns Gott Folgendes. Denn so sprach der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam und er mich davon abhielt, den Weg dieses Volkes zu wandeln. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Und lasst euch nicht grauen, sondern worum geht es? Sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Also Vorsicht mit diesen Verschwörungsideen. Und Gott gebietet uns natürlich auch zu arbeiten. Er sagt ja, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Er gebietet uns zu arbeiten, er gebietet uns Geld zu verdienen, damit wir dadurch unsere Familie unterstützen können. Und das ist auch etwas, was wir natürlich in diesem Zusammenhang berücksichtigen müssen. Wenn eine Aktivität neutral ist, in Anführungszeichen, in den Augen Gottes, wenn ein Wort nicht verboten ist durch Gott, dann ist das eine wichtige Überlegung, die man anstellen muss. Ja, soll ich zum Beispiel jetzt dieses nicht tun, damit ich dann in eine Lage komme, wo ich meinen Job verliere, wo ich dann keine Möglichkeit mehr habe, meine Familie zu unterstützen, ihnen zu helfen. Wenn es um Gesundheitsprobleme geht, die sollte man auch natürlich berücksichtigen. Und das gilt auch für das Tragen von Masken, das gilt auch von Impfungen. Wenn man bereits schon Atembeschwerden hat, wenn man Allergien hat, wenn man ein Immunsystem hat, was bereits schon beschädigt ist, wenn man Reaktionen hat zu Impfungen, dann sind das natürlich Überlegungen, die man anstellen muss. Ja, soll man unter solchen Umständen diese Dinge tun? Es hat aber nichts mit dem Markenzeichen des Tieres zu tun, verstehen Sie? Es hat mit diesen Überlegungen zu tun, mit sinnvollen Überlegungen, ob eine solche Handlung sinnvoll ist. Aber ich möchte auch gleich hinzusetzen, dass unsere Hauptpriorität nicht unsere Gesundheit sein darf, sondern unsere Hauptpriorität muss sein, das Wort Gottes zu erfüllen, das Werk Gottes zu tun. Schauen wir uns einmal Philipper Kapitel 2 an. Philipper Kapitel 2. Man darf aus seiner Gesundheit keinen Gott machen. Philipper 2 und Vers 25. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hatte, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich seiner erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren, Vers 30. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Und Paulus sagt ja keineswegs, das war total verderblich von ihm, das war falsch von ihm, er hätte mehr auf seine Gesundheit achten müssen. Nun, er sagt Timotheus an einer anderen Stelle, trink ein wenig Wein, weil du so oft krank bist. Okay, natürlich, man soll gewisse Dinge schon tun. Aber was sagt er auch in Römer Kapitel 14? Römer Kapitel 14 und Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Letztendlich sind wir in Gottes Hand. Es gibt nichts, was uns daran verhindern könnte, in Gottes Hand zu sein. Schauen Sie, über wahre Christen herrscht nicht Zeit und Zufall oder Zeit und Glück. Einige meinen, ja, uns kann ja so allerlei passieren, weil wir halt zu einem Zeitpunkt in einem falschen Ort waren, an dem wir nicht hätten sein sollen. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, Menschliches Leid, weshalb und wie lange noch? Menschliches Leid. Die könnten Sie auch und sollten Sie auch lesen oder wenn Sie sie bereits haben, noch einmal lesen und wenn Sie sie noch nicht haben, bestellen. Da beweisen wir, dass Zeit und Zufall nicht über einen Christen herrschen, sondern wir sind in Gottes Hand. Und im Psalm 31, nur kurz zwei Stellen möchte ich hier in diesem Zusammenhang Ihnen vortragen. Psalm 31 und Vers 16, es gibt viele, viele Stellen, die auch in dieser Broschüre behandelt werden. Denn es ist eine wichtige Lehre, die man auch falsch verstehen kann, wenn man meint, ja, wer weiß, ob Gott einem jetzt hilft oder nicht. Psalm 31, Vers 16, da sagt David, meine Zeit steht in deinen Händen. Aber die Authorized Version übersetzt, meine Zeiten stehen in deinen Händen. In anderen Worten, unsere guten und unsere schlechten Zeiten, die stehen in Gottes Händen. Gott wacht über uns. Gott weiß genau, was in unserem Leben vor sich geht. Psalm 139, die Verse 1 bis 18. Psalm 139 und die Verse 1 bis 18. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, Vers 3, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, du bist auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer? So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein? So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde oder da ich kunstvoll gewirkt wurde, wie es die Schlachterbibel bringt. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage, oder auch man kann übersetzen, alle meine Glieder, wie es die Authorized Version tut, die waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist deine Summe oder die Summe dieser Gedanken so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir, oder bist du immer noch bei mir? Schauen Sie, das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Gott sieht, was in unserem Leben vor sich geht. Wir können ihm nichts vormachen. Und er sagt auch Folgendes in 1. Korinther 10. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 13. Bisher hat euch noch nur menschliche Versuchung getroffen, man kann auch sagen, schwere Prüfung. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt oder eine schwere Prüfung euch aussetzen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Oder wie die Lutherbibel 2009 es bringt, dass die Versuchung oder sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Gott wird den Ausgang schaffen. Den Ausgang. Es gibt immer einen Ausgang aus einer Versuchung, einer schweren Prüfung. Und Gott wird diesen Ausgang ihnen zeigen, wenn sie Gott darum bitten, wenn sie eine enge Beziehung zu Gott haben. Das ist auch wichtig zu begreifen. Wir müssen zu Gott beten, dass er uns inspiriert, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass er uns schützt. Und auch hier einige Stellen im Psalm 48 zum Beispiel, die das deutlich machen. Psalm 48 und in Vers 15. Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist es, der uns führt. Er ist es, der uns führt. Jeremia 10 und Vers 23. Ja, was hat das mit dem zu tun, was ich sagen möchte über Impfungen, Mahlzeichen des Tieres? Es hat damit alles zu tun. Denn Gott muss uns zeigen, was wir tun sollen, was wir nicht tun dürfen. Jeremia 10 und Vers 23. Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht. Und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Gott, wenn wir eine enge Beziehung zu ihm haben, wird uns den richtigen Weg zeigen. Jesaja 43, Vers 2. Jesaja 43 und Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Und danach auch Jesaja 58 und Vers 11. Jesaja 58 und Vers 11. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und Sie können dann nachher auch andere Stellen lesen, wie zum Beispiel in Johannes Kapitel 4 und Vers 14, wo Christus auf diese Aussagen eingeht. Schauen Sie, manchmal lässt Gott nicht zu, dass wir etwas tun, was für uns nicht gut ist, was seinem Plan auch für uns nicht entspricht. Sie können noch so große Ideen und Vorstellungen haben, wenn es nicht dem entspricht, was Gott für Sie vorsieht, dann wird Gott Sie daran hindern, es zu tun, wenn Sie diese enge Beziehung zu Gott haben. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 7. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Sie, Gott leitete und lenkte sie und sagte, okay, da könnt ihr hingehen, da sollt ihr nicht hingehen. Das sollt ihr tun, das sollt ihr jetzt nicht tun. Deswegen sollen wir und müssen wir zu Gott beten, dass er uns seinen Willen offenbart, auch was unsere eigenen Motive angeht. Denken wir einmal an Sprüche Kapitel 21 und Vers 2. Man kann sich nämlich sehr leicht Rechtfertigungen zurechtlegen, warum man gewisse Dinge tut, zum Beispiel sich impfen lassen. Aber die Motive sind falsch. Ja, man lässt sich jetzt impfen, damit man dann am Sabbat schön zum Fußballplatz gehen kann. Oder am Freitagabend schön in die Diskothek. Sprüche 21, Vers 2. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht. Aber der Herr prüft die Herzen. Und er kann verhindern, dass wir gewisse Dinge tun, wie ich sagte, die nicht richtig sind. Und er kann dadurch die Türen schließen, die vielleicht sonst offen stehen mögen. In Sprüche 19 und Vers 21, Sprüche 19 und Vers 21, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Und dann auch in Kapitel 16 und Vers 9. Sprüche 16 und Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Schauen Sie, wenn in Ihrer persönlichen individuellen Situation, sagen wir einmal, eine Impfung nicht vorteilhaft wäre und Sie haben diese enge Beziehung zu Gott, dann beten Sie zu Gott und Gott wird Sie dann davon abhalten, es zu tun. Davon bin ich fest überzeugt. Andererseits, wenn Sie sich impfen lassen, dann beten Sie zu Gott, absolut, dass sie nicht irgendwelche Nebenwirkungen erdulden müssen, wenn sie auf richtiger Grundlage heraus, mit der richtigen Motivation heraus, diese Impfungen durchführen lassen. Aber schauen Sie, es hat nichts mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun, darum geht es nicht. Und das ist der Grund der heutigen Predigt. Es geht nicht um das Mahlzeichen des Tieres. Und das bedeutet auch, wir müssen andere nicht dafür verurteilen, dass sie etwas tun, was wir vielleicht nicht tun würden. Denn ihre Situation, oder sie tun etwas, was andere vielleicht nicht tun würden, denn ihre Situation ist eine einzigartige Situation. Die mag total anders sein als die Situation ihrer Nachbarn, ihrer Freunde, ihrer Verwandten und so weiter und so fort. Und so lesen wir diese Warnung in der Bibel, in Jakobus, Kapitel 4 und Vers 12. Zu Ende dieser Aussage. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Und wir lesen das Gleiche in Römer Kapitel 14 und Vers 4. Wer bist du? Wieso kannst du dich über deinen Nächsten erheben und den verurteilen für das, was er tut, weil sie oder du es vielleicht nicht so tun würdest? Oder er tut es nicht, was du vielleicht tun würdest. Römer 14 und Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Und wir alle sind Knechte Gottes. Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. 1. Korinther 4, Vers 5. Immer und immer wieder wird dies betont. 1. Korinther 4 und Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Der wird schon deutlich machen, was für Motive hinter unserem Handeln gesteckt haben. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Und dann schließlich noch in 1. Korinther 10 und Vers 29. Auch das ist eine Stelle, die vielfach falsch verstanden werden kann, die dann so verstanden werden kann, dass man sagt, ja, man darf nichts tun, was das Gewissen anderer verletzen könnte, was anderen Anstoß bereiten könnte. Und so wird es hier auch mehr oder weniger übersetzt in dieser revidierten Lutherbibel 2017. Da heißt es, ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich meine Freiheit beurteilen lassen vom Gewissen des anderen? In anderen Worten, tut das eben nicht. Aber das ist nicht das, was andere Übersetzungen bringen. Die Elberfelder Bibel schreibt Folgendes. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Aber die gute Nachricht, die bringt es interessanterweise noch deutlicher. Das Gewissen eines anderen darf sich allerdings nicht zum Richter über meine Freiheit machen. Darauf kommt es an. Sie müssen das tun, was Sie als richtig angesehen haben, von dem Sie überzeugt sind, nachdem Sie gewissenhafte Prüfungen der Sachlage durchgeführt haben. Und dann lassen Sie sich nicht von anderen verurteilen oder beurteilen oder verunsichern oder bestärken, was immer der Fall sein mag. Sie sind letztlich derjenige, der die Entscheidung für sich trifft. Nun, bedeutet das jetzt, wenn man sich impfen lässt, wenn man eine Maske trägt, dann ist man Teil des Systems geworden, aus dem man ja herauskommen muss. Daher darf man keine Maske tragen, daher darf man sich nicht impfen lassen. Wie weit würden Sie gehen mit diesen Aussagen? Ja, Sie können Ihre Kinder in die Schule schicken, weil die dort Falsches gelehrt bekommen, Teil des Systems geworden sind. Sie dürfen kein Auto fahren, das hat mir auch schon jemand mal gesagt, denn dadurch trägt man bei an der Luftverschmutzung. Man darf keine Steuern zahlen, denn damit trägt man ja bei zu dem, was der Staat mit diesen Geldern tut. Nun, die gleiche Idee herrschte ja auch zur Zeit von Christus vor und er sagte sehr klar und deutlich, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist. Sieh, man soll nicht provozieren. Alles dies heißt nicht, man ist Teil des Systems geworden, sondern es geht darum, dass man auch nicht provozieren soll. Wenn es zum Beispiel am Sonntag heißt, man soll zu einer gewissen Zeit lang draußen den Rasen nicht mähen, dann provozieren Sie nicht die anderen Menschen, dass sie gerade an diesem Zeitpunkt dann den Rasen mähen. Das ist eigentlich nur auch eine logische, klare Schlussfolgerung. Das hat nichts damit zu tun, aus dem System herauszukommen. Es geht um das System, das uns befiehlt, Gott, und es geht um die Gottesanbetung, Gott nicht in der Weise anzubeten, wie Gott es von uns erfordert. Und das ist das Mahlzeichen des Tieres. Man weigert sich, mit der richtigen Anbetung Gottes gegenüber vorzuschreiten. Mit anderen Worten, was immer Ihre Entscheidung sein mag, auch wenn es jetzt um die Impfungen gehen sollte, ob Sie jetzt sich impfen lassen wollen oder nicht, ob es jetzt Coronavirus ist oder überhaupt Impfungen. Gottes Kirche wird Sie ihn soweit unterstützen, egal was die Entscheidung ist. Gottes Kirche wird ihre individuelle Überzeugung honorieren. Und zwar eine Überzeugung, die auf ihrer eigenen persönlichen Situation herauf beruht. Ob man eine Maske trägt oder nicht trägt, ob man sich impfen lässt oder nicht impfen lässt, das hat nichts mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun. Oder sie sind auch nicht per se sündhaftes Verhalten. Es sei denn, diese Aktivitäten hindern uns daran, Gott auf richtige Weise anzubeten, wie ich eben sagte, zum Beispiel das Tragen einer Maske während einer göttlichen Versammlung. Und es ist aber natürlich auch keine sündhafte Handlung, wenn man sich nicht impfen lässt oder wenn man keine Maske trägt. Ich meine, diese Idee der patriotischen Verpflichtung ist natürlich totaler Schwachsinn. Wenn ich draußen spazieren gehe mit meinem Hund, trage ich keine Maske. Wenn ich allerdings, sagen wir mal, in ein Geschäft gehen muss, um dort einzukaufen und ich würde da keinen Zugang finden, dann natürlich sieht es anders aus. Also das sind Abwägungen, die man alle treffen muss. Aber sie haben nichts, um es noch einmal zu sagen, grundsätzlich gesehen, mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun. Ich hoffe, heute hat das ein wenig Klärung gebracht über das, was eigentlich das Mahlzeichen des Tieres ist und was nicht. Und was Sie in Ihrem eigenen persönlichen Leben tun können und tun sollen oder auch nicht tun dürfen. Ich meine, Gott lässt Ihnen die Wahl. Und Gott zeigt Ihnen auch und hilft Ihnen auch, das Richtige zu wählen und das Falsche zu verwerfen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.